Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen Podcast?
Chef, was denn für ein Podcast?
Na, irgendwas mit Logistik!
Irgendwas mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich bin euer Host Andreas und freue mich auf eine neue Folge mit altbekannten Gesichtern. Dazu aber gleich mehr. Vielleicht hattet ihr es ja schon mitbekommen, aber vor wenigen Wochen waren wir einmal quer durch Deutschland unterwegs und haben in einer Woche ziemlich viele tolle und innovative Logistikstandorte besucht. Dazu gibt es bald ein paar Videos auf YouTube online. Wir hatten nämlich ein Kamerateam dabei, um nicht nur die Tour für uns zu machen, sondern auch um euch alle daran teilhaben zu lassen. Wir hatten allerdings nicht nur ein Kamerateam dabei, sondern auch ein ziemlich smartes Kamera-Device. Genauer gesagt ist das eine KI-Dashcam von Samsara. Da klingelt es vielleicht bei dem einen oder anderen aufmerksamen Hörer und ihr erinnert euch vielleicht an Folge 193 aus dem August 2023. In der haben nämlich Jens und Thomas gemeinsam mit Alexander Gnedig und Thomas Becker über unterschiedliche Sensoren im Verkehr gesprochen. Heute habe ich Alex wieder bei mir und er hat mir aber einen neuen Kollegen mitgebracht. Heute ist Till dabei und ich freue mich, mit den beiden gemeinsam die Tour nochmal Revue passieren zu lassen und über unsere Daten, das Kameramaterial und natürlich über die Verwendung davon ganz generell zu sprechen. Lasst uns hier gedanklich direkt einsteigen. Alex, wir hatten für unsere Tour ja einen Mercedes Vito gemietet, also einen ganz normalen PKW, und du hast selbst Hand angelegt und ein paar Sachen verbaut. Hol uns doch mal genau ab. Was war das eigentlich und was hast du da gemacht?
Ja, klar, gerne. Bevor erstmal, hallo liebe Zuhörer, freut mich auch wieder hier zu sein, nach so langer Zeit. Das ist jetzt nicht die 194. Podcast-Folge, sondern eine andere, das ganz bestimmt. Ja, damals ist tatsächlich schon ein bisschen her. Wir waren in Berlin beim Olympiastadion. Da vorne auf dem Parkplatz war zum Glück leer, war kein Hertha-Spiel, waren gedacht. Dementsprechend hatten wir viel Zeit und viel Platz. Und ja, ich mache sowas immer sehr gerne, Hand anlegen und gleich direkt selber zu installieren, da es einfach zeigt, wie einfach das Ganze ist. Ich bin kein Kfz-Mechatroniker, habe keine Kfz-Ausbildung gemacht. Alle Autos, die ich installiert habe, oder Andreas, du wirst es bestimmt ja auch bestätigen können, sind auch noch gefahren. Und ich glaube, das Auto wurde auch abgenommen von Sixt oder vom Automieter, wo ihr das Auto gemietet habt. Dementsprechend hat alles funktioniert. Es wird wahrscheinlich auch noch ein Video dazu geben, wie ich das Ganze installiert habe. Aber im Prinzip, was waren meine Schritte? Bei einem Mercedes Vito suchen wir uns einfach den OBD-Stecker, der, sag ich mal, auf der linken Seite sich befindet, unterm Lenkrad, sag ich mal, im Fußraum. Da kann man den, sag ich mal, mit auffinden. Mit ein, zwei Schrauben kann ich den schön einfach lösen. Und das kommt dann vom Samsara direkt schon ein Kabel, das damit angesteckt wird. Das kann man dann halt schön, sag ich mal, hinten verstecken, hinter der Verkleidung. Es kommt mit einem Y-Kabel, sodass der OBD weiterhin auch frei ist. Und hier sind wir dann sehr einfach an der A-Säule entlang gegangen, nach oben, um dann auch die Kamera zu platzieren, wie du ja schon angesprochen hast, um nicht nur das Kamerateam, was hinten mit drin sitzt, sondern auch die Kamera, die nach vorne gezeigt hat und euch auch mit gefilmt hat, die Fahrt zu dokumentieren. Ja, einmal da 2000 Kilometer durch Deutschland gefahren seid.
Quizfrage, Alex, vielleicht kannst du dich dran erinnern. Wir hatten ein bisschen hin und her diskutiert, auch zu dem Zeitpunkt, als wir dort waren. Weißt du noch, was OBD eigentlich heißt?
Das ist eine sehr gute Quizfrage, da muss ich leider passen.
Es war Onboard Diagnostics. Ich kann mich erinnern, dass wir auch darüber diskutiert haben, also quasi die Schnittstelle ins Auto, aus der man natürlich alle fahrzeugrelevanten Daten bekommt. Sehr, sehr einprägsam, dass ich das mir merken konnte. Ich habe vorher nicht gegoogelt, ich konnte es mir merken, weil wir diese Diskussion hatten. Okay, du hast also in unser Fahrzeug, das ja ein ganz normaler PKW war, nichts Besonderes, kein LKW oder sonst irgendwas, was sonst oft auch in eurer Zielgruppe liegt, aber da hast du diese Schnittstelle genutzt und dieses Device, hier habe ich vergessen, wie es heißt, kannst mich gleich nochmal abholen, eingesetzt und dann das Device mit der Kamera verbunden. Vielleicht kannst du nochmal kurz darauf eingehen, was dieses Device eigentlich dann gemacht hat mit unserem Fahrzeug.
Ja, das Device, von dem du sprichst, wir nennen es auch gerne entweder schwarze Box oder Black Box, wie sie auch immer gerne genannt wird von unseren Kunden, fachlich ausgedrückt, wie wir es halt nennen, ist es der VG54, das Vehicle Gateway 54, den wir ja hiermit verbaut haben über den OBD, zusätzlich mit unserer Kamera CM32, wo wir mittlerweile auch eine Next Generation mit rausgebracht haben. Es gibt jetzt die CM34, die noch mehr mit Funktionen hat. Was kann die Box? Die Box, wie es natürlich ein GPS-System tun soll, ortet. Und was für uns ganz, ganz wichtig ist, Sekunden genau. Dass wir mehrmals die Sekunde die Box anpingen, um zu schauen, wo befindet sich das Fahrzeug. Insbesondere ist das natürlich notwendig, mit der Kamera zusammen, um Unfallprävention zu betreiben, um Unfälle besser aufzuklären. Neben der klassischen Ortung lesen wir auch alle möglichen Daten aus, die uns das Fahrzeug zur Verfügung gibt. Darum halt das Onboard Diagnostics, der OBD, wie Spritverbrauch, AdBlue, Kilometerstand, ja, ist die Person, die fährt, ein bisschen gasfreudiger, bremst, sage ich mal, im letzten Augenblick. Das können wir alles mit auswerten und da haben wir auch ein paar gute Videos auch mitgesehen, die ihr produziert habt auf der Fahrt, sei es von einer starken Bremsung bis zum Klassiker Handy am Steuer. Das haben wir ja alles mit dokumentiert, aber es war ja natürlich zu Testzwecken ja auch alles provoziert von euch.
Genau das wollte ich witzigerweise gerade ergänzen. Die Vollbremsung haben wir tatsächlich auf einem landwirtschaftlichen Weg gemacht, einfach um zu gucken, was passiert und ob wir das eigentlich registriert. Zum Handy im Straßenverkehr will ich gar nichts sagen. Das machen wir natürlich nicht und das sollte keiner machen, der hier zuhört. Das haben wir alles unter professionellen Bedingungen gemacht, sage ich jetzt mal so. Aber das Interessante ist ja, diese Informationen auszulesen. Wenn wir da so ein bisschen einsteigen, dann würde ich im ersten Schritt mal ganz gern wissen wollen von dir, Till, wie seht denn ihr das? Was machen denn eure Kunden und Kundinnen eigentlich mit diesen Informationen, wenn jetzt irgendwie, wie Alex im Beispiel hatte, stark gebremst wird oder das Telefon benutzt wird oder welches Vergehen auch immer so auftaucht? Was macht man mit der Info?
Ja, also auch von meiner Seite erstmal hallo. Freut mich, dass ich heute mit dabei bin. Das ist eine gute Frage und auch eine Frage, die sich jetzt nicht so ganz kurz beantworten lässt. Es kommt immer darauf an. Also jeder Fuhrparkleiter hat im Endeffekt einen anderen Anspruch daran, was er jetzt für seinen Fuhrpark durch den Einsatz dieser Systeme erreichen möchte. Eine Sache, die sicherlich offensichtlich ist, ist, dass man über die Kamera natürlich erreicht, dass man, wenn ein Unfall passiert, zum Beispiel nachweisen kann, ob der eigene Fahrer Schuld hatte oder nicht. Das ist mal so der Standardeinsatzzweck, wie man ihn vielleicht auch von Dashcams kennt, die man jetzt irgendwo im Mediamarkt kauft und in sein Auto reinhängt. Die Technologie, die wir jetzt einsetzen, geht weiter an der Stelle, indem wir eben uns das Ziel setzen, dass wir zum einen Fahrverhalten auch analysieren, um einfach Fahrer innerhalb einer Flotte da ein Stück weit besser zu machen. Und natürlich auch mit dem Nebeneffekt, dass mit den Fahrzeugen in einer Flotte auch besser umgegangen wird. Das heißt, weniger Spritverbrauch. Und wenn die Fahrer besser mit ihren Fahrzeugen umgehen, dann gehen natürlich auch so Dinge wie Unfallrate runter. Es geht starkes Bremsen runter. Das heißt, insgesamt gehen die Kosten in einem Fuhrpark dann eben auch entsprechend runter. Und das ist der Teil, der sich für einen Fuhrpark dann lohnt. Und vielleicht kommen wir dazu auch noch in einer späteren Frage, aber einfach nur schon mal angerissen. Dieses System lässt sich natürlich auch in eine Win-Win-Situation ummünzen, indem man sagt, dass der Fuhrpark oder das Unternehmen spart pro Monat x Euro ein und davon gibt man zum Beispiel 50% für besonders gute Fahrer in Form von Prämien weiter. Somit haben dann beide Seiten was davon.
Du hattest gerade schon mal das Dashcam-Beispiel und darüber hat ja auch in Folge 193 schon mal gesprochen. Das Thema Dashcam, auch natürlich Unfalldokumentation, das hattest du auch gerade nochmal erwähnt. Alex, wisst ihr eigentlich, wie viele Dashcams in deutschen Fahrzeugen unterwegs sind? Da gibt es eine neue Studie, die ich kürzlich gelesen habe. Jedes 10. Fahrzeug in Deutschland hat mittlerweile eine Dashcam an Bord, was ich total interessant finde. Und gleichzeitig ist es aber so, dass im Schadensfall wenn es bis zum Gericht kommt, dass immer noch so ist, dass es im Einzelfall unterschieden wird, ob man die Informationen verwenden darf oder nicht. Das finde ich total interessant, dass man eigentlich eine Kamera hat und dann immer noch entschieden wird, ob es gut ist oder nicht. Wie seht ihr das? Wie ist denn da eure Erfahrung auf dem ganzen Thema?
Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Studie. Und erstmal klasse, das freut mich zu hören, dass in jedem 10. Fahrzeug schon mal eine Dashcam mit installiert ist. Ich glaube, vor 5 Jahren war es noch nicht der Fall. Und da würde ich mir jetzt auch so indirekt für die Zuhörer, die es nicht sehen können, mal auf die Schulter klopfen. Viel Erklärungsarbeit geleistet zu haben, um halt auch mehr Informationen in den Markt zu bringen, da prinzipiell Dashcams auch erlaubt sind, vielleicht auch der ein oder andere Zuhörer, der gerade zuhört, vielleicht Angst hat, so ja, darf ich das überhaupt einsetzen? Ja, man darf es einsetzen. Es gibt ein Bundesgerichtsurteil, das war 2018 im Mai, wo sowas verwendet wird. Gibt es Fälle, dass es vielleicht vor Gericht mal nicht verwendet werden darf? Das kommt natürlich jetzt drauf an, auf den Richter oder Richterin, ob er das ganze Videomaterial jetzt verwenden möchte, akzeptiert oder nicht akzeptiert. Warum sowas nicht verwendet werden darf oder vielleicht in dem Fall, das kann natürlich sein, wenn man jetzt hier eine Kamera einsetzt, die man sich jetzt klassisch im Internet gekauft hat, die nicht der DSGVO unterliegt. Und was meine ich damit? Weil prinzipiell werden ja alle Verkehrsteilnehmer gefilmt und wenn man das Ganze verwenden möchte und sag ich mal, etwas zu einem Unfall gekommen ist, müsste ich nicht nur theoretisch, sondern eigentlich praktisch alle Verkehrsteilnehmer fragen, ob ich das Videomaterial verwenden darf. Und das ist ja unmöglich, wenn man sich mal 10 Sekunden auf der deutschen Autobahn mit befindet, so viele Kennzeichen oder, sag ich mal, Autos, die an einem vorbeifahren, ist es natürlich nicht möglich. Und eine Kamera, so wie es sie von Samsara, wie wir sie unseren Kunden weitergeben, die automatisch verpixelt und Personen anonymisiert, macht es da dann natürlich leichter und auch nur das kritische Event dann aufnimmt, um das halt vor Gericht zu verwenden. Und tatsächlich hatten wir noch keinen Fall gehabt, also ich habe es jetzt noch nicht gehört, in den letzten 5 Jahren, dass Videomaterial nicht verwendet werden durfte von Kundenseite. Man muss aber auch beachten, dass natürlich Videomaterial auch gegen einen verwendet werden kann.
Das hatte ich dazu übrigens auch gelesen, was total interessant ist, ne? Dass wenn du dein Videomaterial nutzt vor Gericht, um zu dokumentieren, dass da halt dieser Unfall ist und du meinetwegen nicht schuld warst oder bist und gleichzeitig du aber trotzdem irgendwie ein Vergehen auf diesem Videomaterial hast, dann ist das natürlich auch bußgeldpflichtig. Dann dokumentiert das natürlich auch, dass du dich nicht korrekt verhalten hast, vielleicht in einer anderen Situation, vielleicht davor oder danach oder was auch immer, aber du hast dich einfach nicht richtig verhalten. Aber es ist natürlich total interessant und es gibt ja auch, so wie ich das verstanden habe, vielleicht könnt ihr da den Zuhörer auch nochmal abholen, wir sind zwar noch im privaten Verkehr, aber wenn ich das richtig verstanden habe, muss ab Juli 2024 in deutschen Neuwagen ja auch so eine Art Blackbox sein, die wichtigsten Zusammenfassungen an Daten vor und nach einem Unfall beispielsweise dokumentiert. Wie beeinflusst euch das? Ist das zum Beispiel, weil ihr sagt, okay, dann brauchen wir ja die Blackbox gar nicht, weil die Information muss dann quasi der Fahrzeughersteller schon mitgeben oder und nutzt diese Daten dann einfach weiter? Oder wie seht ihr das?
Erstmal das prinzipiell zu sagen, Wettbewerb belebt den Markt. Ich finde es das gut, dass sowas jetzt auch in den PKW-Bereich mitkommt. Wir kennen es natürlich aus Flugzeugen, wenn da etwas passiert, dass eine Blackbox und zu schauen, so ein Datenschreiber, der das Ganze mitliest. Die Herausforderung, die auch hier ist, prinzipiell, wir sehen es eher, es wird einen Aufwind geben. Also nicht mal, dass uns jetzt vielleicht Kunden halt verloren gehen in dem Bereich, sondern ganz im Gegenteil. Weil wenn man sich jetzt mit dem Thema mit beschäftigt oder sich beschäftigen muss, dann analysiert man alle Prozesse, die man mit hat. Und wie es aktuell jetzt der Fall ist, ist es ja lediglich nur aufzunehmen, okay, wie war das vielleicht das Fahrverhalten? Wie komme ich an die Daten ran? Das ist auch nicht ganz geklärt. Komme ich dann nur in einem Schadenfall halt ran an die Daten? Oder komme ich da auch schon vorher ran, um vielleicht Sachen zu analysieren? Das ist für den im privaten Bereich ganz klar. Es ist natürlich ein guter Pluspunkt. Aber wenn ich jetzt hier auf Unternehmens- oder Firmenfahrzeug halt mitschaue, möchte ich natürlich noch mehr Daten mitsammeln. Und da gibt es halt auch nochmal von Marke zu Marke auch immer Unterschiede, die wir jetzt sehen. Darum gibt es Schnittstellen wie OBD, FMS, die ganz klar geregelt sind, welche Daten werden kommuniziert und welche Daten werden aufgenommen. Es mag jetzt vielleicht sein, dass BMW das anders, es gibt natürlich Vorgaben, was kommuniziert werden muss, aber vielleicht gibt der ein oder andere noch mehr Daten frei in der Blackbox. Und über Schnittstellen wie OBD ist es ganz klar definiert und reguliert.
Ich finde, das ganze Thema Datenanalyse und Daten, das erinnert mich vor allem jetzt nach wie vor im privaten Verkehr. Wir switchen gleich in den gewerblichen Verkehr. Aber da erinnert mich das immer so ein bisschen so an Fitness-Tracker. Du trackst irgendwie deine Schritte, du trackst irgendwie deinen Puls, du analysierst deine Daten, um, wenn du ganz viel Selbstdisziplin hast, die besser zu machen. Ich habe diese Selbstdisziplin nie gehabt bisher. Ich gucke manchmal da drauf und denke mir, es ist erstaunlich, wie wenig Schritte du machst, Andreas. Schade drum. Beweg dich doch mal mehr, mache ich dann trotzdem nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass es für viele im privaten Bereich dann auch schwierig ist, das anzuwenden, ne? Weil dir eigentlich jemand sagen muss, proaktiv sagen muss, mach doch das, damit sich deine Daten verbessern. Till, das hattest du ja auch schon so ein bisschen als Thema aufgegriffen, vorhin, als du für die Nutzung geantwortet hast. Vielleicht kannst du uns da nochmal so ein bisschen abholen und erklären, was machen denn Unternehmen eigentlich mit diesen Daten und wie nutzen die proaktiv, abseits von, ist schön zu wissen.
Ja, also das eine ist natürlich, den Fahrer selbst in einer gewissen Art und Weise zu bewerten, also sein Fahrverhalten einzustufen. Ich denke, jeder Fuhrpark hat so eine gewisse Anzahl an verschiedenen Typen, die er in seiner Flotte hat. Es gibt Leute, die fahren von Natur aus sehr vorsichtig. Es gibt andere, die fahren eher risikobewusst. Solange die risikobewussten Fahrer keinen Unfall machen, wird es für einen Flottenbetreiber ohne solche Systeme gar nicht so wirklich sichtbar, wer letztendlich, wie mit seinem Fahrzeug umgeht. Aber das Ziel ist natürlich, dass man diese Risiken oder diese Fahrertypen, auch ein Stück weit so umerzieht, indem man eben Daten analysiert, dass man es schafft, dass ein sehr risikobewusster Fahrer eben auch eher zu einem, konservativen Fahrer dann auch wird, um eben auch zu vermeiden, dass es eben irgendwann zu einem Unfall kommt. Also das eine ist, die Fahrer besser zu machen, das auch zu honorieren, auch Fahrer explizit zu loben, wenn einer jetzt mal zum Beispiel rein von der Telematik her vielleicht ein kritisches Vergehen gemacht hat, indem er eine Vollbremsung gemacht hat. Mit dem Kamerakontext sehe ich vielleicht, dass da gerade ein Schulkind über die Straße gelaufen ist. Dann hat der Fahrer eben super reagiert. Und es war jetzt grundsätzlich nichts Schlechtes, weil er spät gebremst hat, weil er irgendwie eine Ampel verschlafen hätte oder so. Also der Kontext über die Kamera gibt natürlich da noch mehr Informationen, die es einfach besser machen, solche gewissen Fahrsituationen auch zu bewerten.
Jetzt würde ich mal dem risikobewussten Fahrer, so wie du ihn, glaube ich, genannt hast, unterstellen, dass er risikobewusst fahren möchte, weil das sein Fahrstil ist. Ob das jetzt gut ist oder nicht, sei mal vollkommen dahingestellt. Ne? Aber wie gelingt es denn eigentlich so, und sagen, guck mal, wenn ich dich mit anderen vergleiche, dann fährst du schon ein bisschen mehr am Limit des Möglichen und das finden wir nicht so gut. Okay, dann denkt sich der Fahrer vielleicht, ja, das ist schön, dass ihr das so findet, das ist aber mein Fahrstil, ich fahre halt gerne irgendwie immer 2 km/h zu schnell, bremse spät, whatever, weil ich das einfach mag. Wie überzeuge ich denn dann als Unternehmen, abseits von den Daten?
Gibt es 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist natürlich über Motivation, indem ich eben so ein Fahrerbonussystem aufsetze, wo ich so für bestimmte Fahrverhalten wie quasi ein Score über einen Monat hinweg zum Beispiel ermittle. Wenn der Score besonders hoch ist, das heißt, wenn der Fahrer gut mit seinem Fahrzeug umgegangen ist, wenn er konservativ gefahren ist, dann bekommt er Ende des Monats dann noch einen gewissen Bonus ausgezahlt. Wenn er den Score nicht erreicht, dann bekommt er dieses Geld eben nicht. Das ist die eine Variante. Jetzt kann es natürlich sein, so wie du gerade den Fahrertyp beschrieben hast, dass es Leute gibt, die sagen, das ist mir auch egal. Ja, dann kann ich natürlich als Unternehmen auch ganz klare, Benchmarks setzen, indem ich sage, ich erwarte eben von meinen Fahrern, dass die und die Leistung, mindestens erbracht wird. Das ist sozusagen ein erweitertes Regelset an der Art und Weise, wie wir erwarten, dass Fahrer mit unseren Fahrzeugen umgehen. Und wenn du das nicht tust, dann gefährdest du eben auch ein Stück weit deinen Job. Ja, das ist okay. Die Variante, die man jetzt nicht unbedingt möchte, aber geht grundsätzlich auf. Ja,
ja, bei der ersten Variante, ne, wo ich sage, okay, ich schaffe irgendwie so ein Premium-System, wie man es ja auch aus anderen Unternehmensbereichen kennt, ne, dass man sagt, okay, es gibt so ein Premium-Entlohnungssystem, wenn du eine gewisse Leistung hast, dann kriegst du was. Aber was ist denn bei so einem Fahrer? Und ich weiß ehrlicherweise gar nicht, was der durchschnittliche Lohn eines oder das durchschnittliche Gehalt eines Fahrers im Nahverkehr ist oder im Fernverkehr. Aber was ist denn da realistisch für so einen Bonus?
Also wir sagen eigentlich immer, Es soll keine Lohnersatzleistung sein. Deswegen, also jeder Kunde von uns, der so ein Bonussystem auch einsetzt, dem empfehlen wir, das bei etwa 10% des Grundgehalts maximal anzusetzen. Weil alles, was darüber geht, ich sag mal so, jeder hat auch mal einen schlechten Monat. Und man muss aufpassen, dass dann solche Fälle nicht dazu führen, dass so jemand in die existenzielle Notlage gerät. Ja. Deswegen empfehlen wir 10% Maximum. Das motiviert immer noch genug und ist auch nicht schlimm, wenn er es jetzt dann tatsächlich aus irgendeinem Grund mal verpassen sollte.
Total interessant. Jetzt haben wir diese Tour gemacht und ich weiß gar nicht, ob wir das öffentlich sagen dürfen oder ob wir dann auch ein Bußgeld riskieren. Aber wenn wir in diese Dashboard-Informationen gucken, die er ja bereitstellt, also in dieses Analyse-Tool, dann stelle ich da fest, okay, 15% unserer Zeit beispielsweise haben wir gegen das Tempolimit verstoßen. Jetzt habe ich gedacht, wow, ist ja total schlimm. Und dann gucke ich auf den Benchmark. Der sagt, ja, der Benchmark ist bei 19%. Denke ich mir, sind wir auch gut dabei. Aber das ist ja schon eine total interessante Information. Das heißt, ich stelle jetzt fest, 15% meiner gesamten Zeit beim Autofahren bin ich über dem Limit. Wir hatten das sehr, sehr hart eingestellt. Also 1 km/h drüber ist halt dann schon mitgezählt. Aber was mache ich jetzt genau mit der Information?
Also was machst du genau mit der Information? Bei euch ist natürlich jetzt interessant. Ich habe das Dashboard auch vor mir, damit der ein oder andere, der Zahlenaffine, der gerne mal rechnen darf. Also ihr habt knapp 2334 Kilometer hinterlegt und dann mit 15%, sag ich mal, mit drüber. Da sind wir ja schon bei knapp 300 Kilometern, wo ihr, sag ich mal, zu schnell gefahren seid auf einer Strecke. Die Daten jetzt für den Fuhrparkleiter, was sind jetzt hier besonders interessant? Ab einem bestimmten Wert verbraucht ein Fahrzeug überproportional, also mehr Sprit. Und da, das ist es ja. Kostenoptimierung, einmal zu schauen, okay, wo kann ich jetzt noch sparen? Es gibt da nämlich halt auch Studien, dass es gar nicht so viel bringt, schneller zu fahren, weil das, was man, wo man jetzt, sag ich mal, schneller fahren darf, was man am Ende an Zeit gewinnt, das ist nichts. Also das ist wirklich marginal. Und man hat ein viel höheres Risiko, dann einen Unfall zu bauen. Und wenn man das in Proportion setzt oder in Korrelation direkt mit dem Spritverbrauch, macht das halt keinen Sinn. Und das ist halt für die Unternehmer wichtig, zu sehen, wie viel wird verbraucht, weil dann Sprit, um da halt Kosten zu optimieren, zu schauen. Aber dann halt auch im Umkehrschluss Kohlenstoffemissionen. Wie viel wird da halt auch natürlich rausgeblasen an Emissionen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir in Deutschland versuchen auch bis 2030 so gut wie möglich sich CO2 halt einzusparen und die Unternehmen sollen auf E-Fahrzeuge mit umsetzen, da auch zu schauen, wie viel habe ich halt gerade Kohlenstoffemissionen in die Welt rausgeblasen. Kann ich das verbessern?
Dieser Punkt, da muss ich direkt mal reingrätschen, dieser Punkt mit der Elektrifizierung von Fahrzeugen, der ist ja super interessant. Ich hatte im Dashboard gesehen, dass er auch quasi basierend auf unserem Fahrprofil eine Info rausgibt, ob das eigentlich sinnvoll wäre oder nicht, dass man das Fahrzeug elektrifiziert. Wie macht ihr das? Ich kann mir vorstellen, dass das ja ein total interessantes Feature ist.
Ja, mega. Sehr, sehr interessantes Feature. Viele Daten, erstmal Daten zu sammeln, ist ja erstmal eins. Oder, sag ich mal, vorzuzeigen. Aber dann halt auch die Kunden zu unterstützen, den richtigen Weg zu bewegen oder zu lenken. Nicht zu sagen, also hier hast du ganz, ganz viele Rohdaten, mach einfach mal selber, sondern aus unseren Erfahrungen, die wir schon gesammelt haben, auch gewisse Indizien zu geben, damit man die Unternehmen halt richtig für die Zukunft schon positioniert und mit aufstellt. Das Elektrifizierung, was du angesprochen hast, wie machen wir das? Es gibt eine Maske, wo der Unternehmer selber einmal einstellen kann, wenn er jetzt damit liebäugelt, mit BYD oder vielleicht mit einem E-Sprinter, der eine gewisse Vorgaben hat, dass er im Sommer 200 Kilometer, das sind jetzt nicht wahre Werte, das sind jetzt fiktive, 200 Kilometer schafft mit E und im Winter und im Sommer schafft er 400, dass ich mit diesen Werten arbeite, die als Kriterien angebe und dann meinen ganzen Fuhrpark einmal teste und schaue, bin ich über die Kriterien gekommen oder befinde ich mich tatsächlich in den Rahmen und könnte ich somit meinen ganzen Fuhrpark damit auf E umstellen? Das gibt mir erstmal Indizien, zeigt mir das, hey, 90% wäre davon möglich, das umzustellen, um dann vielleicht halt in gewisse Töpfe mitzugeben. Und bei anderen, wenn ich vielleicht kurz drüber bin oder kurz drüber, kann ich die vielleicht mal nochmal optimieren. Es gibt ja immer einen Einblick. Und schafft es dem Unternehmer zu sagen, so, hey, prinzipiell, jeder geht ja auch erstmal davon aus, ist gar nicht möglich, mal von der Infrastruktur jetzt mal weg. aber haben ja selber schon mal sagen so, ich fahre so viel. Und das sind erstmal harte Fakten, dass dann heißt, so viel fahren die gar nicht. Die machen halt vielleicht sehr, sehr viele Stops und das ist eigentlich möglich.
Das nimmt ja so ein bisschen die Emotionalität aus dieser ganzen Diskussion. Ne? Also ganz oft hört man ja, weiß ich nicht, E-Auto oder E-Transporter oder LKW, das funktioniert für mich nicht, weil, keine Ahnung, dann gibt es meistens oder oft fadenscheinige Argumente, ob die jetzt stimmen oder nicht, sei mal dahingestellt. Und hier nimmst du ja so ein bisschen die Emotionen raus, weil du sagst, guck mal, das ist ganz konkret so, wie es ist, basierend auf deinen individuellen Daten. Ich kann mir vorstellen, das ist ja vom Feature her, müssen sich doch eigentlich E-Lkw und Fahrzeugproduzenten mit darum prügeln, mit euch zusammenzuarbeiten und zu sagen, guck mal, das ist ja ein tolles Vertriebstool für uns, weil hier können wir basierend auf Daten unsere Fahrzeuge verkaufen. Gibt es da irgendwie eine Zusammenarbeit mit irgendwelchen Unternehmen oder ist das rein aus Eigeninteresse, aus Kundeninteresse so ein Feature, das ihr einfach so anbietet, white labeled?
Es gibt keine Zusammenarbeit mit Herstellern, soweit ich weiß. Ich glaube, das ist auch nicht unsere Stoßrichtung. So wie es Alex jetzt gerade auch schon umrissen hat, es geht eher darum, also speziell bei großen Unternehmen merken wir ja, dass es Initiativen gibt, hier zum Beispiel Flotten zu elektrifizieren zu wollen. Und ein Flottenmanager steht natürlich dann da und macht sich Gedanken darüber, jetzt habe ich hier 300 oder 400 Fahrzeuge, wo fange ich an? Und da kann unsere Lösung natürlich einen Anhaltspunkt dafür bieten, indem man sagt, es gibt jetzt hier von deinen 400 vom Fahrprofil her und von dem, was dir wichtig ist, 30 oder 40 Fahrzeuge, die sich sofort umstellen ließen und du bei gleichen wirtschaftlichen Kosten. Und dann ist das natürlich für so einen Fuhrparkleiter erstmal eine ganz tolle Entscheidungshilfe. Er kann damit anfangen, kann damit Erfahrung sammeln und kann von dort aus den Weg in Elektrifizierung weitergehen. Also wir bieten da Orientierung, aber wir streben jetzt keine Kollaboration mit Herstellern an. Ja.
Vielleicht gibt es ja irgendeinen Hersteller, der das hört und sich denkt, wow. Das ist ja total naheliegend, ne? Weil du natürlich immer so eine Diskussion hast, möchte ich das jetzt elektrifizieren oder nicht? Und hier hast du halt alle Informationen auf einen Blick. Wenn es um Informationen geht, dann war mir in unserem Dashboard noch vielleicht als letzten Punkt aufgefallen, dass wir natürlich öfter mal, also das Gros unserer Verstöße neben dem Tempolimit war, dass wir Abstandsunterschreitung hatten, also Mindestabstand unterstritten, Mindestabstand, so wie er jetzt im System definiert worden war. Sind das auch so die typischen Verstöße, die ihr seht, so in dieser Clusterung, Tempolimit, Abstand und ab und zu mal eine Vollbremsung und Telefon? Oder was sind so die Themen, die ihr eigentlich so in der Masse an Daten seht? Ihr habt ja viele Daten.
Du hast gerade einen wichtigen Punkt schon mal mit angesprochen. Erstmal Definition. Wie definiere ich das Ganze? Was ist für mich, wenn ich sage, Tempolimit missachtet, habe ich eine andere Vorstellung im Vergleich zu deiner, jetzt ohne, was jetzt okay ist. Das ist ja natürlich klar definiert. 1 km/h drüber ist Tempolimit missachtet. Jemand anderes oder Unternehmer mag halt sein, okay, ich drücke einfach noch ein Auge zu. 2-3 km/h ist in Ordnung. Der andere sagt halt, 10 km/h, aber das Maß dann, das hat das erstmal einen Punkt, den ich einstellen kann und definieren kann, was natürlich auch darum geht, um so eine, wir nennen sie auffällige Fahrmanöver, starke Bremsmanöver, das kann ich den G-Sensor auch nochmal ein bisschen mit definieren, aber du hast recht, Themen wie Abstand, unauffälliges, also dass man sich jetzt, ja, unauffälliges Fahrmanöver oder auffälliges Fahrmanöver, dass man abgelenkt ist, das sind schon recht viele Events, die auch sehr häufig bei den Unternehmern vorkommen, weil auch hier ein sehr, sehr interessanter Punkt, das mit der Thematik Abstand. Ja, nicht jedes Auto hat ein Abstandsmesser und selbst wenn es das hat, habt ihr das bestimmt auch mitgekriegt, liebe Zuhörer, könnt ihr diesen ausschalten. Und das Gleiche auch bei den LKWs. Das ist ja eigentlich eine Funktion, die hinzugefügt wurde aus einem guten Grund, um, sag ich mal, sicher auf der Straße unterwegs zu sein. Ja, wenn es halt ausgeschaltet werden kann, dann verfehlt es halt auch etwas die Sinnlichkeit oder den Sinn dahinter. Und die Kamera nimmt das Ganze mit auf und soll auch hier einfach nochmal einen tieferen Einblick geben in das Fahrverhalten, besonders vielleicht für Fahrneulinge, die jetzt, sag ich mal, mit rein neu auf dem LKW mitsitzen oder an kleineren Fahrzeugen. Und jemanden, der noch mehr Unterstützung braucht oder noch mehr Coaching, ihn früher zur Seite zu nehmen, das Coaching an die Hand zu geben, bevor es erst zu einem Unfall kommt.
Vielleicht ist es zu philosophisch gedacht, aber während du das gerade gesagt hast, habe ich mir gedacht, Eigentlich ist so ein bisschen diese ganze Abstandsthematik mit Abschalten und so weiter und so fort, ist vielleicht so ein bisschen so wie die Software-Alternative zum Sicherheitsgurt. Ne? Den hat man damals ja auch nicht zum Spaß sich ausgedacht und gesagt, das ist wahrscheinlich ganz sinnvoll, wenn Leute einen Gurt tragen. Den kann man zwar auch ausschalten, also ablegen, aber dann piept das Auto die ganze Zeit in aller Regel. Und bei der Abstandsthematik ist es ja vom Kernprinzip ähnlich. Man denkt sich, okay, die Leute halten teilweise zu wenig Abstand, das führt zu Unfällen. Und teilweise auch schweren Unfällen. Und deswegen unterstützen wir die mal. Jetzt gibt es kein physisches Device. Wir können ja nicht alle mit einer langen Gabel vorne und hinten durch die Gegend fahren, damit wir Abstände halten. Demzufolge gibt es eine Softwarelösung. Das war zumindest mein Gedanke so ein bisschen. Ne? Ihr beiden, ich finde es grundsätzlich total interessant, was wir an Daten aus unserer Tour rausbekommen haben, um zu verstehen, wie das funktioniert. Dazu gibt es ja das passende Video, das man sich jetzt zeitnah auf YouTube dann auch anschauen kann, um zu verstehen, wie funktioniert A, der Einbau und B, was bringt das? Und C, um auch einen direkten Einblick zu bekommen, weil wir ja über was gesprochen haben, was ein Stück weit visuell ist, insbesondere mit der Verbindung der Kamera. Und das kann man sich dann im Video nochmal anschauen, um noch mehr dazu zu erfahren, wie auch Alex ohne Kfz-Ausbildung an unserem OBD, und ich erwähne es nochmal, Onboard Diagnostics, das Device angeschlossen hat. Aber den Namen habe ich schon wieder vergessen, aber ist auch gar nicht so wichtig. Ich danke euch auf jeden Fall nochmal für die Einblicke, dass wir nochmal über das Dashboard sprechen konnten und auch nochmal ganz konkret verstehen konnten, was mache ich jetzt eigentlich mit den Informationen. Danke dafür. We'll be right back.